Die Austritte nehmen massiv zu. Die FDP liegt in Umfragen seit einem halben Jahr zwischen 4 und 5% und die Mitglieder verlieren den Glauben daran, dass sich die Lage bald bessert. Das ist ein Zitat von, weißt du es?
Vielleicht Herrn Nölke?
Nee, es ist älter, es ist von Wolfgang Kubicki. Weißt du, von wann das sein könnte?
Na, das müsste dann aus der Zeit sein zwischen 2009 und 2013.
Genau, Dezember 2010, knapp 3 Jahre später, flog die FDP dann aus dem Deutschen Bundestag. Was würdest du sagen, wie gut passen die Worte von Wolfgang Kubicki zur heutigen Lage der FDP?
Ich glaube, die Stimmung ist noch nicht so schlecht, wie sie damals war. Erstens weiß die FDP, dass sie Sachen durchgesetzt hat, anders als damals in der Koalition mit Frau Merkel. Das Geschimpfe in den eigenen Reihen übereinander gibt es heute überhaupt nicht. Das ist auch der zweite große Unterschied. Und trotzdem ist die Unzufriedenheit groß in der FDP. Sie ist aber nicht so groß, dass sie quasi diese Koalition schon in Frage stellt. Jedenfalls nicht in der Führungsspitze. Also keinen, den ich kenne, der da irgendwie Interesse daran hat, auszutreten aus der Koalition. Aber in der Basis ist die Unruhe groß.
Was auf jeden Fall vom damaligen Zitat zu heute passt, sind diese Prozente, also 4, 5, 6%, da schwankt die FDP gerade drumherum. Und das ist ja auch etwas, was man aus der Geschichte der Partei kennt. Also mal strotzt sie vor Kraft und überrascht die Leute auch mit zweistelligen Ergebnissen, mal droht ihr der Untergang. Und jetzt gerade sei sie wieder in der Todeszone, das schreiben meine Spiegel-Kollegen. Aber wer ist schuld daran? Sind es die Spitzenleute der FDP? Sind es die lieben Koalitionspartner? Gibt es noch andere Gründe? Das besprechen wir jetzt. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und bei mir im Studio ist Christoph Schuld, einer unserer FDP-Experten. Hallo Christoph.
Hallo.
Ihr habt gerade eine intensive Recherche zu den Liberalen abgeschlossen. Was wolltet ihr eigentlich herausfinden?
Als Hauptstadtjournalist bewegt man sich in dieser Berliner Blase. Das ist erstmal nicht negativ, weil natürlich sind das die handelnden Personen, Parteivorsitzender, Generalsekretär, Parteiführung und so weiter, Bundestag, Bundestagsfraktion. Und man bewegt sich als Hauptstadtjournalist für meinen Geschmack zu wenig raus aus der Stadt in eine Partei rein, in diesem Fall die FDP, um mal zu hören, wie es denn den Mitgliedern wirklich geht. Natürlich kann man sich das vorstellen, natürlich kriegt man das gespiegelt über Abgeordnete im Bundestag, die ja aus ihren Wahlkreisen die Stimmung erzählen. Aber es war dann doch was anderes, mal rumzureisen und zu gucken, wie geht's den Leuten wirklich, zu hören, mit denen mal ausführlich zu sprechen.
Was waren so eure Reiseziele? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen?
Wir haben uns begeben an den Gründungsort der FDP in Heppenheim, südlich von Darmstadt. Mhm. Wir waren in Kassel, wir waren in Erfurt und wir waren in NRW, wo ich den Generalsekretär Cesarei erlebt habe.
Das heißt, ihr habt so ein bisschen im ganzen Land geschaut, Ost und West war mit dabei. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, will ich einmal diese aktuelle Lage noch ansprechen. Also die FDP kommt dann je nach Umfrage auf 4 oder 5%. Ist das etwas, was als existenzbedrohend angesehen werden muss oder ist es einfach so eine Delle mitten in der Legislaturperiode?
Schwer zu sagen, ob das sozusagen am Ende dazu führt, dass sie nicht mehr im Bundestag sitzen. Die Gefahr ist real. Hat ja auch schon mal stattgefunden, dass sie aus dem Bundestag geflogen sind. Muss man aber andererseits sagen, die FDP ist innerhalb der laufenden Legislaturperioden immer in den Umfragen nicht so gut und bei den Wahlen hat sie sich eher erholt. Ein bisschen spiegelbildlich zu den Grünen. Die Grünen sind eigentlich während der Legislaturperioden eigentlich immer relativ stark in den Umfragen und wie man es auch bei der letzten Bundestagswahl gesehen hat, ging es dann wieder runter. Ja, die FDP war zweistellig bei der letzten Bundestagswahl, wiederholt zweistellig. Und das ist das, was natürlich die Offiziellen jetzt auch sagen. Ja, wir kennen das schon, wir können damit leben. Und bei der nächsten Bundestagswahl werden wir auf jeden Fall reinkommen.
Die Grünen weisen gerne darauf hin, dass sie jetzt im Unterschied zur FDP nicht ihre Umfragewerte halbiert haben in dieser Regierungszeit. Aber da muss ich auch nochmal dieses alte Spiegel-Interview mit Wolfgang Kubicki hervorkramen. Der war damals 2010 FDP-Fraktionschef in Schleswig-Holstein und sagte über seine Partei, die damals in der Regierung war, Schwarz-Gelb, das Umschalten von Opposition auf Regierung hat zu lange gedauert. Ist das auch so eine Aussage mit Wiederholungswert?
Also ich würde sagen, das muss man unterteilen in Phasen. Ich glaube, die erste Phase dieser Ampelkoalition, da hat die FDP schon auf Regierung geschaltet, also angefangen mit den Koalitionsverhandlungen, wo sie sich in entscheidenden Punkten durchgesetzt hat, wo auch das Gefühl war, das ist ein Koalitionsvertrag, den können wir guten Gewissens unterschreiben, obwohl wir mit zwei Parteien zusammengehen, die nicht unbedingt unsere Lieblingskoalitionspartner sind. Und in der ersten Phase der Regierung war es auch so, dass man zumindest nicht das Gefühl hatte, dass die FDP da fremdelt, vielleicht kulturell fremdelt, aber nicht was die Sachentscheidung angeht. Das begann dann erst. Erster großer Knackpunkt, haben uns auch alle Mitglieder, mit denen wir geredet haben, gespiegelt, war dieses Heizungsgesetz. Das war tatsächlich der erste große Knackpunkt. Es gab Verwerfungen auch schon vorher, aber der erste richtig große Knackpunkt war das Heizungsgesetz von Habeck. Und der zweite große Knackpunkt, wo ja auch die Koalition kurz mal vor dem Ausstand war, waren die Haushaltsverhandlungen.
Also eigentlich erst im Laufe des vergangenen Jahres so richtig eskaliert.
Richtig.
Jetzt gilt die FDP bei Grünen und SPD als eine Art Blockadekraft, Blockadepartei innerhalb der Koalition. Also erst gab es diese Rebellion gegen das Heizungsgesetz, wo sie gesagt haben, so machen wir das auf keinen Fall mit. Dann gab es einen Protest gegen die Kindergrundsicherung, ein Projekt der Grünen. Dann gegen die Reform der Schuldenbremse, was sich diese beiden Parteien eigentlich auch wünschen. Dann gegen ein Verbrennerverbot auf EU-Ebene, gegen eine neue Lieferkettenvorgabe der EU. Also kann man schon sagen, die FDP hat sich dieses Blockade-Image verdient oder täuscht der Eindruck?
Einerseits, andererseits. Also natürlich haben die Grünen auch Dinge blockiert. Bloß vermitteln sie dabei den Eindruck, wenn dann mal ein Kompromiss gefunden ist, dass sie damit leben können. Das ist bei der FDP kommunikativ anders, kommt das anders rüber. Da wird dann sozusagen ein Konflikt richtig hochgejatzt. Und man sah das zum Beispiel nach den Haushaltsverhandlungen, wo es ja eine Einigung der drei Parteivorsitzenden gab, beziehungsweise Habeck, nicht Parteivorsitzender, der drei Anführer der Koalition, also Habeck, Scholz und Lindner. Und wo dann kurz nach der Einigung sofort Lindner die Einigung zum Agrardiesel wieder in Frage gestellt hat. So wie auch der grüne Agrarminister Özdemir. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn der Fachminister das macht oder wenn dann sozusagen der Vorsitzende der Koalitionspartei das in Frage stellt, der gerade noch als Finanzminister mitverhandelt hat.
Christian Lindner hatte ja auch in dem Zusammenhang einen denkwürdigen Auftritt im Januar vor Landwirten am Brandenburger Tor, wo man sich auch stellenweise gefragt hat, ist der jetzt eigentlich Oppositionspolitiker, ist der Minister, ist der Parteichef? Also er ist ja beides Minister und Parteichef, aber was würdest du sagen, was hat dieser Auftritt über ihn und seine Partei ausgesagt?
Ich glaube, es war das klare Bestreben, diese Wut, die es ja in großen Teilen unter den Landwirten gibt, sich nutzbar zu machen als FDP. Und das war in einer so extremen Form, diese Rede, dass selbst sich ja Landwirte an die Stirn gefasst haben und gesagt haben, das ist, als was redet der jetzt? Der ist doch irgendwie immer noch Finanzminister und ein wichtiger, wichtiger Teil dieser Regierung.
Oder auch ausgebuht stellenweise.
Genau, also das ist also auch nach dem Gefühl vieler in der FDP überjatzt gewesen und so, dass er im Prinzip, ja, seine Rolle verlassen hat, ja, die er ja sonst eigentlich, und vielleicht war es auch deshalb so bizarr, die er ja sonst eigentlich relativ selten verlässt. Also Lindner selbst ist vom Auftreten ja immer relativ sachbetont, er hängt sich nicht aus dem Fenster, überlässt das dann eher anderen von der Rollenverteilung, zum Beispiel seinem Generalsekretär Bijan Djirsaray.
Mhm. Zu dem kommen wir gleich noch. Der hat natürlich in den letzten Wochen auch für die eine oder andere Schlagzeile gesorgt mit Blick auf die Ampel. Aber noch kurz zu dieser Positionierung innerhalb der Koalition. Also ich könnte es ja strategisch nachvollziehen, dass die FDP sich ständig auch gegen SPD und Grüne stellt, wenn sie dann in den Umfragen danach hochgehen würde. Also dann würde man ja sagen, okay, das hat sich für die gelohnt, aber es hilft ja so gar nicht seit Monaten. Das muss denen doch auch klar sein.
Das Problem, das die FDP hat, anders als die Grünen, ist, dass ihre Stammwählerschaft nicht so groß ist wie die Grünen. Das heißt, man schrammt immer so an der 5%-Grenze entlang und mit bestimmten Beschlüssen vergrätzt man einen Teil der Stammklientel und mit anderen Beschlüssen vergrätzt man an den anderen Teil. So dass man, dass eigentlich immer ein Teil unzufrieden ist. Und das ist natürlich für die FDP dann eine schwierige strategische Frage. Welche Entscheidung fällt man? Wie kommuniziert man die? Wie weit geht man in der Ablehnung, in der Opposition? Wann klappt man quasi die Schwerter wieder ein? Das ist eine unglaublich schwere Abwägung, weil man ja immer gucken muss, welchen Teil möglicherweise man jetzt wieder verlieren würde in den Umfragen. Und dieses Problem, weil einfach die Stammwählerschaft so klein ist, haben die anderen Parteien nicht, haben die Grünen nicht, hat die SPD noch nicht, ja, weil man nicht an diese 5% Todeszone rangerät.
Das heißt, es gibt für die FDP grob gesagt so zwei Gruppen, zwischen denen sie hin und her gerissen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Diese Gruppen sind nicht klar definierbar. Die wechseln auch. Also, aber es ist immer so, dass einzelne Entscheidungen einen großen Teil entfremden und einen anderen Teil möglicherweise an die Partei binden. So. Und natürlich gibt es auch ein paar sozusagen gesellschaftliche Strömung bei der Gesellschaftspolitik. Also man hat es bei Cannabis gesehen, das ist jetzt auch nicht in der gesamten Partei mit Euphorie begrüßt worden. Bei anderen Reformen, Staatsbürgerschaftsrecht und so weiter ist das auch so. Wirtschaftspolitisch ist man sich eher einig, aber es gibt halt auch bei dem Thema Gesellschaftspolitik gibt es auch in der FDP einen eher konservativen Flügel, der eher sozusagen zur CDU passt als zur SPD oder zu den Grünen. Das muss man so sagen, auch wenn Parteichef Lindner ja immer sagt, es gibt keinen Bindestrich Liberalismus, also es gibt nicht sowas wie konservativ-liberal oder sozialliberal. Das mag er gar nicht hören, aber das ist, glaube ich, eher sozusagen ein Kommunikationshebel zu sagen, wir sind alle liberal, wir gehören alle zur selben Familie. Ja, trotzdem gibt es diese Unterschiede. Wenn man mit Leuten redet, dann merkt man die auch und dann sagen die das auch.
Aber ist das eher so ein rhetorischer Kitt, dass Lindner sagt, ja, wir sind alle liberal und nicht irgendwas dazwischen? Oder gibt es da wirklich eine Ideologie, die man Lindner zuschreiben könnte, so der Lindnersche Liberalismus?
Ich glaube, der Lindnersche Liberalismus ist in erster Linie pragmatisch. Also der Lindner hat eigentlich nie harte ideologische Entscheidungen gefällt. Er hat, glaube ich, ein feines Gespür dafür, wie weit man gehen kann und wann man auch sozusagen vernünftig entscheiden muss, auch in einer Regierung Kompromisse machen muss. Er hat ein anderes Image vielleicht, aber wenn man sich anguckt, was er entschieden hat, dann deutet das eigentlich alles darauf hin, dass es pragmatisch ist.
Er gilt ja schon als jemand, der die politischen Gegner auch gerne mal triezt und durchaus auch mal spöttisch behandelt. Aber wenn wir uns die Lage insgesamt anschauen, dann ist die Krise der FDP ja auch die Krise der Koalition insgesamt und hängt eng zusammen eben mit der wirtschaftlichen Lage im Land. Also da das so ein Kernthema auch der Partei ist, sprechen jetzt ganz viele Spitzenpolitiker der FDP von einer Wirtschaftswende. Sie wollen damit so eine Aufbruchsstimmung vermitteln. Gleichzeitig sagt Christian Lindner dann zum Beispiel zu dieser Wirtschaftswende, Zitat, weg vom Verteilen hin zum Erwirtschaften. Das klingt für mich schon wieder nach so einer Kampfansage an SPD und Grüne, oder?
Das ist eine Kampfansage. Also er hat ja auch gesagt, es müsse sozusagen sozialpolitisch ein Moratorium geben, also keine Erhöhung der Sozialausgaben für die nächsten, ich glaube, er hat 1,5 Jahre gesagt oder bis zum Ende der Legislatur. Klar, es ist eine Kampfanlage für SPD und Grüne, die natürlich nicht sozusagen wollen, dass bestimmte Leute, die darauf angewiesen sind, irgendwie hinten runterfallen. Andererseits merkt ihr auch, und der Wirtschaftsminister Habeck hat es ja auch analysiert, die wirtschaftliche Lage ist schlecht in Deutschland. So, da hat die FDP natürlich einen absoluten Punkt. Die Frage ist nur, wie kommt man aus diesem Loch raus? Ja, ist das sozusagen, und da sind wir zum Beispiel beim Thema Schuldenbremse. Die Liberalen, die sagen, wir müssen sie strikt einhalten und SPD und Grüne, die seit Jahren dafür werben, dass man die Schuldenbremse zumindest reformiert und da Ausnahmen zulässt für zum Beispiel Investitionen, die dann wieder zu Wachstum führen. Aber da sind wir bei tatsächlich auch ideologischen Unterschieden zwischen FDP und den beiden anderen.
Läuft die FDP, läuft Christian Lindner dann wieder Gefahr, so ein bisschen dieses Image der sozialen Kälte wieder aufzuwärmen? Also dass sie jetzt praktisch Wirtschaftswachstum über soziale Gerechtigkeit stellen?
Ja, der Stempel wird der FDP gerne aufgedrückt. Ich finde, wenn man sieht, was die FDP mitbeschlossen hat, was sie auch mit selber auf der Agenda hatte, zum Beispiel dass die Reform des Bürgergeldes, kann man der FDP nicht pauschal vorwerfen, sie sei irgendwie sozial kalt. Das ist, glaube ich, eher eine Rhetorik, wo sich jemand wie Lindner verspricht, bei bestimmten Kreisen zu punkten, was weiß ich, in Kreisen von mittelständischen Unternehmen, Handwerkern, die das Gefühl haben, sie arbeiten, sie zahlen viel Steuern und es kommt zu wenig zurück und andere machen sich es vielleicht einfacher in der Gesellschaft. Das ist eher so eine Frage, da glaube ich wieder auch zu punkten. Aber Lindner selber hat eigentlich nicht in der Vergangenheit gezeigt, dass er sozusagen keine Rücksicht nimmt auf Bedürftige oder dass man die nicht auch fördern muss.
Aus der FDP-Perspektive sind natürlich dann eher SPD und Grüne die Blockadeparteien, zum Beispiel wenn es um Steuersenkungen geht, da sind die jetzt nicht so für zu erwärmen. Aber schauen wir mal darauf, was sich die FDP so an konstruktiven Erfolgen auf die Fahnen schreiben kann. Also was gibt es denn in dieser Legislaturperiode, wo die sagen könnten, dafür habt ihr uns gewählt und das haben wir auch umgesetzt?
Eigentlich kann die FDP eine ganze Reihe von Erfolgen vorweisen. Das ging ja schon in den Koalitionsverhandlungen los, als es darum ging, die Corona-Gesetzgebung zu mindern. Da hat die FDP ganz viel an freiheitlichen Reformen durchgesetzt, auch teilweise gegen den Wunsch des SPD-Gesundheitsministers Lauterbach. Also Corona angefangen, es gibt eine Steuerentlastung um 15 Milliarden Euro im letzten Jahr, die Schuldenbremse wurde wieder eingehalten, die Aktienrente, ein FDP-Projekt wurde eingeführt. Es gibt so Sachen wie das Deutschland-Ticket, das der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion hat einfallen lassen, aber das ja sehr erfolgreich ist. Also es gibt eigentlich genug Dinge, von denen die FDP sagen kann, das hat sich gelohnt, dafür in diese Koalition einzutreten.
Stichwort Eintritte oder Austritte. Die FDP hat seit 2022 mehr als 4.000 Mitglieder verloren. Jetzt hat sie noch so rund 72.000. Lässt sich ausmachen, wen sie da besonders enttäuscht hat?
Das sind eher ältere Mitglieder, also nicht ältere, nicht nur von Lebensalter her, sondern die schon lange in der FDP dabei sind und die so ein einfach für die jetzt diese Koalition das fast zum Übergelaufen gebracht hat. Das, ich sprach schon vom Heizungsgesetz, also überhaupt die Grünen als Partner sind für viele ein absolutes No-Go und das Gefühl, dass die FDP bei zu vielen Sachen einfach mitmacht, ist da doch weiter verbreitet. Es gibt immer noch bei den Jungen, so haben wir jedenfalls erfahren, einen relativ großen Zulauf. Also gerade bei den jungen Liberalen gibt's einen guten Zulauf. Man muss sich auch daran erinnern, und da spielt auch der Parteivorsitzende eine zentrale Rolle. Man erinnere sich an den letzten Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, wo gerade junge Männer zu Hunderten in die Veranstaltung gekommen sind, sich mit ihm haben selfie-mäßig ablichten lassen. Da scheint er auch selber eine hohe, mit seiner ganzen Biografie eine hohe Anziehungskraft zu haben. Und da bei den Jüngeren sieht es wohl noch ein bisschen besser aus.
Okay, das ist interessant, weil das ja eigentlich eine Zielgruppe ist, mit der sich viele Parteien schwer tun. Also dann durchaus eine Entwicklung, die der FDP gar nicht so viel Sorgen bereiten muss, was die jungen Leute angeht.
Das zeigen aber alle Wahlergebnisse. Wenn man die Wahlforschung sich anguckt bei den Landtagswahlen und auch bei den letzten Bundestagswahlen, es ist immer sozusagen die älteren Mitglieder, die der Partei den Rücken gekehrt haben, entweder sozusagen ausgetreten sind oder eben nicht mehr für die FDP gestimmt haben. Bei den Jüngeren konnten sie die Wahlergebnisse eigentlich halten oder sogar verbessern.
Du hast vorhin schon angedeutet, dass ihr nicht nur in Berlin bei der Parteispitze recherchiert habt, sondern ihr wart auch im Land unterwegs, im NRW, in Thüringen. Hast du den Eindruck, da ist so eine vergleichbare Stimmung in allen Ortsverbänden, in allen Regionen oder gibt es auch da regionale Unterschiede?
Da gibt's erhebliche regionale Unterschiede, die sind aber auch nicht neu. Also dass in Thüringen die FDP anders tickt als in Nordrhein-Westfalen, das hat man ja schon gesehen bei der Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Da war ja sozusagen das Unverständnis und die Empörung in den westdeutschen FDP-Landesverbänden extrem groß. Und in Thüringen hat man das gar nicht so richtig verstanden.
Die Wahl 2020 mit den Stimmen von AfD und CDU.
Genau. Also da hat man gesehen, wie unterschiedlich doch diese Partei auch tickt. Und was man auch gesehen hat, was wir gesehen haben bei unserer Reise, ist, das fand ich erstaunlich, dass dann doch die Konflikte, einerseits ist die Unzufriedenheit groß, andererseits werden die Konflikte dann aber an der Basis doch auch moderiert und doch erstaunlich differenziert auch dargestellt und gesehen. Das fand ich irgendwie interessant, weil man natürlich, wenn man hier in der Bubble ist und sozusagen nur die rhetorischen Gefechte sieht zwischen den Parteiführungen in Interviews, übers Fernsehen, über Auftritte, dann ist man doch positiv überrascht, wie differenziert da etwas bei einer Basis ankommt. Man würde ja eher denken, es ist bei der Basis, wo die Leute viel weniger Informationen haben, wird es viel schwieriger. Ist es auch, dort gibt es ja die Austritte und dann gibt es das Unwohlsein, aber die Ortsvorsitzenden, Kreisvorsitzenden, die Abgeordneten, die dort sind und mit den Leuten reden, auch mit den Unzufriedenen, denen gelingt es dann offenbar doch, immer noch, die Leute wieder zu überzeugen und zu sagen, es ist alles ein bisschen komplizierter in Berlin. Wir haben was erreicht. Das fand ich dann doch interessant. Da funktioniert dann doch die Politikvermittlung.
Ich will noch mal kurz bei Thüringen bleiben, weil das ja wirklich ein großer Sonderfall ist und dort auch im September gewählt wird. Dieser Landesverband und Thomas Kemmerich, die gelten ja so als isoliert mittlerweile auch vom Rest der Partei. Gleichzeitig müssen die vorher, bevor es zu dieser Landtagswahl kommt, eigentlich noch gemeinsam einen Europawahlkampf machen, ne? Also wie beeinflusst das die Partei eigentlich gerade?
Na, das ist eine interessante Konstellation, weil in Thüringen, in der Thüringer FDP, die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahlen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, offen abgelehnt wird. Also Herr Kemmerich hat sie nicht eingeladen bislang zu Wahlkampfauftritten. Ihre ganze Pro-Ukraine-Haltung wird, auch das ist natürlich ein Phänomen, was wir jenseits der Ost-FDP auch in anderen ostdeutschen Parteien sehen, dieser Pro-Ukraine-Kurs wird abgelehnt, wird da als nicht hilfreich empfunden und deswegen tritt Frau Strack-Zimmermann da zumindest offiziell nicht auf. Vielleicht wird sie von anderen einzelnen Kreisverbänden eingeladen, da spricht, glaube ich, nichts gegen. Aber das ist schon interessant, wie sozusagen dann eine Spitzenkandidatin, die so bekannt geworden ist, eigentlich nur durch dieses eine Thema, nämlich maximale Unterstützung für die Ukraine mit auch schweren Waffen, wie diese Spitzenkandidatin dann im Prinzip da einen Teil der Partei ganz kalt lässt und als nicht förderlich empfunden wird.
Mhm. Interessanter Punkt. Also sie ist eins der bekanntesten Gesichter der Partei und es gibt ja auch Leute, die sie sehr gut finden, weil sie eben so eine klare Rhetorik hat zur Unterstützung der Ukraine und zum Teil dann eben auch sehr hart gegen den Bundeskanzler schießt. Also das ist ja in der Koalition eine ziemlich spannende Konstellation. Aber wie wichtig ist sie denn für die Partei insgesamt? Also ist es vielleicht sogar riskant, sie nach Brüssel zu schicken?
Also erstmal ist diese Europawahl für die Partei total wichtig und dem wird alles andere untergeordnet. Deshalb ist sie ja auch zur Spitzenkandidatin gemacht worden, obwohl sie jetzt ja nicht als besondere Europaexpertin bislang aufgefallen ist. Es geht einzig und allein darum, sozusagen eine Wahl zumindest in diesem Jahr für die FDP zum Erfolg zu machen. Da ist die Europawahl am besten geeignet, weil die anderen drei Wahlen sind in ostdeutschen Ländern. Da ist die FDP traditionell schwach und da wird es sowieso schwierig.
Also sie könnte auch aus allen drei Landtagen rausfliegen, wenn sie nicht eh schon draußen
ist. Genau. Ja. Insofern ist für die Europa, also zumindest ein Erfolg vorzuweisen, ist natürlich wichtig für die Partei. Und da hat sich Parteichef Lindner gesagt, wer ist sozusagen das bekannteste Gesicht, wer ist eins der bekanntesten Gesichter, denn machen wir uns nichts vor, gerade bei einer kleineren Partei geht es ja auch darum, sozusagen mit einem Gesicht möglichst viele Leute zu motivieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, insofern, dass das Kalkül aufgeht, die Umfragen sind schwer zu messen. Bei einer Partei, die um die 5% rum sind, da gibt es immer eine Fehlertoleranz von 3 Prozentpunkten. Da weiß man nicht sozusagen, heißt das jetzt unter 5% oder über 5%. Aber was funktionieren könnte, so nehme ich zumindest auch wahr in meinem größeren Bekanntenkreis, dass Leute sich eher bei einer Europawahl vorstellen können, mal FDP zu wählen, obwohl sie es vorher nie getan haben. Und dass eben das in Verbindung mit der Person Strack-Zimmermann auf jeden Fall aufgehen könnte, weil sie eben eine Position vertritt, die viele richtig finden. Viele sehen die Position des Kanzlers, das Zögerliche, kritisch. Und das so nach dem Motto, naja, in Brüssel kommt es nicht so drauf an, da traue ich mich jetzt mal FDP zu wählen. Ich glaube, das könnte schon aufgehen.
Ich habe den Eindruck, sie ist noch in einer anderen Hinsicht so ein bisschen Symbol für den Zustand der Partei, weil gerade in Fragen der Ukraine-Politik hat sie ja immer auch so ihre Bündnisse in der Ampel geschmiedet, hat da Gleichgesinnte bei Grünen und SPD gefunden. Aber sie hat auch hin und wieder mal den Schulterschluss mit Leuten aus der Union gesucht und hat sogar zuletzt im Bundestag für einen Antrag der Union, also der Oppositionskraft, gestimmt. Und das bringt mich so ein bisschen zu diesen Überlegungen, die es offenbar in der FDP gibt. Also wie nimmst du diesen Flirt mit der Union aktuell wahr?
Das ist ein vergifteter Flirt, würde ich sagen. Einerseits gibt es natürlich vor allen Dingen wirtschaftspolitisch viel mehr Überschneidung mit der CDU, CSU, mehr mit der CDU als mit der CSU, als mit SPD und Grünen. Das ist völlig klar und das ist auch kein Geheimnis. Und das wird natürlich jetzt in der Lage, wo es darum geht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, werden solche Themen natürlich immer wichtiger. Andererseits ist die Partei, und da gibt es dann schon einen Kern jenseits auch verschiedener Strömungen, konservativer oder nicht konservativer, ist diese Partei natürlich eine liberale Partei. Das heißt, bestimmte Dinge, die in der CDU gedacht und gesagt werden, lehnt diese Partei ab. Hinzu kommt, die Person Merz als wahrscheinlicher Kanzlerkandidat der Union wird in großen Teilen der FDP kritisch gesehen. Nicht nur, weil er konservativ ist, gesellschaftspolitisch, sondern auch, weil er als Figur, als Politiker kritisch gesehen wird.
Das bringt uns über Umwege wieder zu Wolfgang Kubicki, und ich erzähle dir jetzt wie. Also erstmal im Februar hat FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsarai ziemlich unverblümt auch für Schwarz-Gelb geworben, hat gesagt, in gemeinsamen Sitzungen mit Vertretern von CDU und CSU müsste ich nicht jedes Mal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären, also eine klare Spitze auch gegen die Koalitionspartner. Und daraufhin gab es so ein bisschen eine Spekulation, okay, ist das jetzt sogar schon ein Signal, dass sie vielleicht noch in dieser Legislaturperiode gerne was mit den Konservativen machen würden, könnte man sich vielleicht sogar Neuwahlen vorstellen. CDU-Chef Friedrich Merz hat dann die Tage gesagt, naja, die FDP weiß, wenn sie in der Koalition bleibt, dann fliegt sie bei der nächsten Bundestagswahl wieder aus dem Parlament. Das klang ziemlich kühl. Und jetzt kommt der letzte Twist, die Retourkutsche von Wolfgang Kubicki. Die viel spannendere Frage ist ja, ob die Union jetzt zum zweiten Mal mit einem Kandidaten in eine Bundestagswahl gehen will, den viele Menschen im Land ablehnen und den vor allem weite Teile seiner eigenen Partei nicht mögen. Also pure Freundschaft ist das auch nicht.
Nee, das ist, also damit drückt Kubicki das aus, was ich eben gesagt habe. Verachtung ist zu viel gesagt, aber extreme Skepsis gegenüber den politischen Führungsqualitäten von Friedrich Merz. Das ist schon interessant. Und der Vorstoß von Dzirsarai, der ist ja sehr mit Empörung zur Kenntnis genommen worden. SPD, Grüne haben den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist irgendwie nicht ernst zu nehmen, beziehungsweise es wurde gemunkelt, ist das sogar möglicherweise die Ankündigung, dass man früher aus der Koalition rausgehen sollte. Ich glaube, nichts dergleichen. Es war ein Test. Vor allen Dingen an die Adresse von Friedrich Merz, der eben dann sehr abweisend reagiert hat, ja auch gesagt hat, wenn die FDP da nicht mal reinkommt, dann ist das auch für uns eine interessante Wählerschaft. Das sagt natürlich in FDP-Richtung viel aus, wie der Merz tickt. Er hätte ja auch sagen können, ja, dann geht halt raus aus der Koalition und wir machen eine Deutschland-Koalition zusammen mit der SPD. Sowas hätte man ja auch antworten können. Haben übrigens auch andere so gesagt. Also Jens Spahn hat ganz anders reagiert. Söder hat auch anders reagiert auf die Einlassung von Dzirsarai. Das war ein interessanter Test. Für Dzirsarai war es natürlich auch ein Test sozusagen. Er weiß von den Umfragen her, wie viele CDU-Wähler auch offen wären für die FDP. Ungefähr 30% heißt es. Und das zu signalisieren in so einer Lage, wo natürlich viele die FDP dafür verantwortlich machen, dass sie mit zwei linken Parteien in einer Koalition sind und da viel zu viel Kompromisse eingehen, das ist natürlich eigentlich eine klassische Aufgabe für einen Generalsekretär. Das kann ein Parteivorsitzender, der gleichzeitig in der Koalition ist und Finanzminister ist, natürlich nicht so gut machen. Und das war sozusagen die Rollenverteilung, die wir da erlebt haben.
Mhm. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass eine Neuwahl oder ein Bruch der Koalition zum aktuellen Zeitpunkt für die FDP sehr, sehr riskant wäre. Also Schwarz-Gelb hätte im Bundestag wahrscheinlich keine Mehrheit. Die FDP müsste überhaupt erstmal wieder an diese 11,4% von der letzten Bundestagswahl rankommen. Also da schwebt schon ein gewisser Hang zum Risiko mit.
So war das auch nicht gemeint von Dzirsarai. Also der wollte nicht die Koalition aufkündigen, aber er wollte perspektivisch sagen, guck mal, da ist irgendwann eine Bundestagswahl in einem Jahr. So sind wir aufgestellt und das bieten wir euch an. Das ist ja auch strategisch ein Unterschied, ob man sozusagen die Berichterstattung über die schlechten Umfragewerten so laufen lässt und sagt, die FDP ist im Prinzip, ne, es gibt eine Schlagzeile nach der anderen, die FDP schrammt an der 5%-Hürde, ist möglicherweise nicht drin. Oder ob man sozusagen über Koalitionen redet, ob man als FDP einfach mal über eine neue Koalition redet. Das ist ja ein anderes Wording und ich glaube, so muss man diesen Vorstoß verstehen.
Wenn wir uns dieses Personal gerade anschauen und vielleicht mal Wolfgang Kubicki ausblenden, der jetzt schon etwas älter ist, dann haben wir ja mit dem Parteichef, dem Generalsekretär, anderen führenden Politikern wie Johannes Vogel oder Konstantin Kuhle so eine Generation von FDP-Politikern, die eigentlich für ja so ein Wiederauferstehen steht. Und die haben die FDP wieder in den Bundestag gebracht, in die Regierung gebracht. Kommt diese Generation aber jetzt so ein bisschen an eine Grenze? Also, dass sie merkt, oder da könnte es schwierig werden, da wird vielleicht auch mal in Frage gestellt, ob das die richtigen sind?
Also ich glaube, im Moment ist es immer noch so, dass sich alles auf Lindner konzentriert. Es ist ja interessant, dass eine Partei, die so in der Krise ist, dass es dort noch keine Debatte um den Parteichef gibt. Also in anderen Parteien wäre das längst so und in der FDP war es damals so. Du hast die Zitate von Kubicki gebracht aus der Regierungszeit 2009 bis 2013. Wir wissen alle, Westerwelle ist dann als Parteivorsitzender musste abtreten. Das kennt auch die FDP und klar ist das auch der Grund, warum sie jetzt vorsichtig ist, den Parteivorsitzenden zu kritisieren. Aber es ist auch noch mehr, sozusagen dieser Respekt vor Lindner, dass er quasi diese Partei wieder aufgerichtet hat, aus der außerparlamentarischen Opposition wieder in den Bundestag gebracht und dann im zweiten Anlauf in der Regierung. Da ist schon ein großer Respekt vorhanden und er spricht die Leute auch immer noch an. So, also insofern gibt's diese Debatte nicht und die Leute sozusagen in der zweiten Reihe, die wissen, glaube ich, dass ihre Zeit noch längst nicht gekommen ist. Klar, wenn die FDP jetzt aus dem Bundestag fliegen würde, dann wäre Lindner sofort Geschichte. Und dann wäre es natürlich spannend zu sehen, wer dann das Rennen macht, weil es gibt dann keinen automatischen Kandidaten oder Kandidatin, die dann auf jeden Fall gesetzt wäre als Parteivorsitzender. Das würde dann sehr spannend werden.
Mhm. Du hast gesagt Kandidatin. Also es ist gerade schon eine ziemlich männerdominierte Führungsgruppe in der FDP.
Ja, die Leute, die sich zu Wort melden, sind eher Männer. Aber wir haben über Strack-Zimmermann schon geredet.
Stimmt.
Die hat sich quasi ja irgendwie aus sich eine eigene Marke gemacht und ist ja schon irgendwie, wenn man sie dann sozusagen zur Spitzenkandidatin macht, zeigt das natürlich, dass sie als eine der prominentesten in der Partei da es geschafft hat. Ansonsten hat die Partei natürlich immer noch ein Problem damit, Frauen gerade in Führungspositionen zu kriegen, wobei die Quote hat sich gerade in der Führung der Bundestagsfraktion, die hat sich gut entwickelt. Bei unserer Reise, also zum Beispiel in Heppenheim, sagten auch die Vertreter der Basis, dass es sogar Neueintritte gegeben hat. Die hatten sich selber ein bisschen gewundert, dass in so einer Lage, warum sollte man der FDP beitreten, aber das war interessant, da ging es teilweise um ganz grundsätzliche Erwägungen jenseits der Tagespolitik und die sagten, dass auch erstaunlich viele Frauen der FDP beitreten und auch aktiv seien.
Dann versuche ich mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also dieses Auf und Ab der FDP bei Wahlen, das hängt ganz stark damit zusammen, dass sie nicht so ein großes Kernklientel hat und dann manchmal wie von so einem Hype profitiert und dann plötzlich mehr Leute anspricht, dass sie es auch mal schafft, der Union Leute abzugraben. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade ein ziemlich tiefes Tal und gut, die Europawahl ist ein wichtiger Termin, aber die Ostwahlen könnten ziemlich bitter werden für die FDP. Wenn wir jetzt mal so auf die vielleicht perspektivische Strategie schauen. Gibt es da intern eigentlich Stimmen, die sagen, wir bräuchten mal mehr Harmonie, vielleicht doch nicht so viel Konfrontation mit den Koalitionspartnern, dann stellen wir das vielleicht als eine erfolgreiche Regierung dar und versuchen es mal mit einem anderen Ton?
Da gibt es halt die beiden Denkschulen. Ne? Die eine sozusagen, die sagt, wir müssen uns als FDP gerade in der Koalition mit diesen beiden linkeren Parteien abgrenzen und das müssen wir deutlich machen, auch öffentlich. Und dann gibt es die andere Denkschule, die sagt, dass klar, abgrenzen ist gut, aber es muss zu einem Ende kommen und dann muss man sozusagen diesen Kompromiss mittragen. So, diese beiden Denkschulen beißen sich so ein bisschen. Die erstere Denkschule setzt sich in letzter Zeit durch, also das maximale Abgrenzen. Ich finde auch, dass die FDP es bislang eigentlich zu wenig versucht hat, mal diese Kompromisse auch als Erfolge darzustellen, in der Ampel anzukommen, nicht mehr zum Ausdruck zu bringen, dass man irgendwie fremdelt, nicht mal zu sagen, das sind zwei linke Parteien, die da sind da gegen uns und mal zu gucken, wie sich das denn auswirken würde, sozusagen ein bisschen staatstragender. Dieser Versuch ist im Prinzip noch nicht gemacht worden. Wahrscheinlich ist es jetzt auch zu spät angesichts der wirtschaftlichen Lage, angesichts der Verwerfungen mit den Koalitionspartnern. Aber letztendlich ist dieser, bis auf so eine erste Phase, ist es eigentlich nicht richtig versucht worden, sich mal sozusagen harmonisch zu positionieren, die Kompromisse da zu loben und dann zu gucken, ob sich das nicht auch auszahlt, ob man eventuell dann auch andere Wählerschichten anspricht. Aber auch das wäre nur ein Versuch gewesen. Es kann natürlich sein, also Lindner würde wahrscheinlich jetzt sagen, diese Wähler, die gehen zu anderen Parteien, die gehen dann zu den Grünen. Insofern hat das Lager, das sagt, wir müssen uns abgrenzen, da die besseren Argumente.
Hast du schon was auf dem Schirm, was so das Zeug zur nächsten mutmaßlichen FDP-Blockade hat? Spätestens dann wahrscheinlich der Haushalt, oder?
Der Haushalt wird wahrscheinlich schwierig, weil da geht es ja um die Frage, soll die Schuldenbremse gehalten werden, wie die FDP fordert, oder wird es Ausnahmen geben? Da spielt die ganze Frage der US-Wahlen eine große Rolle, wenn Trump gewählt wird und auch wenn Biden wiedergewählt wird. Also wenn es dazu führt, dass die Amerikaner ihre Unterstützung für die Ukraine nachlassen, dann stellt sich ja die Frage, muss Deutschland da sozusagen einspringen, mehr zahlen? Rechtfertigt das eine Ausnahme von der Schuldenbremse? Das könnte die Debatte des Sommers und des Herbsts werden. Und dann ist aber die Frage, ist die FDP bereit, wirklich über so eine wichtige Frage der Ukraine-Unterstützung sozusagen bei der Schuldenbremse hart zu spielen? Da würde ich am Ende eher wieder sagen, Lindner ist pragmatisch. Die Partei weiß, worum es geht, und die FDP-Anhänger sind letztendlich Leute, die wollen, dass die FDP Verantwortung trägt und die sozusagen den Ernst der Lage auch respektiert. Und da sozusagen auszusteigen und von der Fahne zu gehen, ich glaube nicht, dass die Parteispitze das machen würde. Da würde es dann eher irgendeinen Kompromiss geben, denke ich.
Spannender Ausblick. Dann schlage ich vor, wir sprechen uns spätestens dann wieder, wenn sich das Ganze konkretisiert. Und jetzt für den Moment sage ich schon mal vielen Dank für deine Berichte und deine Einschätzung.
Sehr gern.
Die ganze Recherche zur FDP von Christoph und unserem Kollegen Severin Weiland gibt es jetzt bei Spiegel Plus. Wer das noch nicht abonniert hat, kann es für 1 Euro 4 Wochen lang testen, wenn das kein wettbewerbsfähiger Preis ist. Oder man kauft das neu gedruckte Magazin auf dem freien Markt am Kiosk. Das Heft erscheint nämlich wegen der Osterfeiertage schon heute. Und das hier war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback unter stimmenfang@spiegel.de und über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge und bei Marc Glücks für die Tonmischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.